Das, was er hier tut, in den Ranger überhaupt, wird er nicht wirklich bezahlt. Und ich kann nur hoffen, dass der Herr dir das hundertfach erstattet. Und ich gehe beinahe davon aus, dass es auch so ist. Aber das ist echt bewundernswert, ganz ehrlich. Das ist echt bewundernswert. Und ich weiß, von was ich rede, weil ich bin beim Daimler und ich glaube, beim Daimler kriegen die meisten viel mehr Geld, als sie eigentlich verdienen. Ja. Und von daher bin ich voller Dankbarkeit und bin gespannt, was du uns sagen willst. Und man merkt auch hier eine gewisse juristische Grundausbildung, die immer wieder dann auch in deinen Predigten reinkommt. Und da bin ich voller Dankbarkeit, weil das ist das, was mir eigentlich so quält. Ja, ja. Und ich segne dich jetzt im Namen Jesus, dass du genau das redest, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Wir das verstehen, was du sagst. Und Herr, du bist mit dem Stefan hier. Amen.
Amen, Amen. Danke, Markus. Ja, die juristische Grundausbildung. Tatsächlich, ich enttäusche euch nicht, auch heute gibt es einen kleinen Seitenhieb, aber der wird relativ klein sein und vielleicht wird er im Laufe der Jahre immer kleiner. Da bereitet man sich auf eine Predigt vor, bekommt das aufs Herz, spricht es mit der Uli ab, die dann sagt, Mensch, das passt hier rein. Dann bereitet man sich vor, sucht einen Text raus, legt den auch aus und dann steht man morgens im Gottesdienst, schaut in die Gesichter. Und ihr spürt, wir sind heute Morgen miteinander schon eine Wegstrecke gegangen in diesem Gottesdienst, emotional. Die von uns, die die Britta kennen, diese zarte Person, die sich so Gott hingegeben hat und die hier schon so viel gepredigt hat und uns schon so viel Gutes mitgegeben hat. Und ich bin dankbar, dass das Thema und den Psalm, den ich ausgesucht habe, so gut passt. Und auch das, was wir in der Prophetie schon gehört haben, dass es so gut passt heute Morgen. Ihr werdet das merken. Meine Einstiegsfrage wäre nämlich tatsächlich, ob es in eurem Leben eine Spannung gibt, eine Diskrepanz zwischen dem, dass wir wissen, dass Gottes Reich angebrochen ist in Jesus Christus und mitten unter uns ist durch den Heiligen Geist und auf der anderen Seite so viel dem auch entgegenspricht, dass wir die Welt sehen, ja, wo Gottes Reich noch nicht durchgedrungen ist. Dass wir im Evangelium leben und unser eigenes Leben da trotzdem manchmal nicht hinterherkommt. Dass das, was zwischenmenschlich läuft, oft auch diese Diskrepanz widerspiegelt. Dass es in unserem Leben Urlaub gibt, Sommer, Leben, Entspannung und auf der anderen Seite Todesnachrichten, Menschen, die aus unserer Mitte gerissen werden. Dass es Gutes und Böses gibt, dass es Gerechtigkeit gibt, ja, dass es aber auch Ungerechtigkeit gibt. Und dass es Opfer gibt und dass es Täter gibt. Ich glaube, wenn wir alle miteinander richtig ehrlich sind und uns dem mal aussetzen, je älter wir werden, ja, ich bin vor kurzem 30e geworden, desto mehr spiegelt das eigene Leben das auch wieder, ja, dass es diese Diskrepanzen gibt. Und das irritiert. Ja, das irritiert das Kind Gottes in mir, ist da irritiert. Und vielleicht euer Kind Gottes auch manchmal. Wie kann das sein? Ist oft mal eine Frage, die ich auch Gott stellen muss. Wie kann das sein, dass mir das passiert, dass es nicht funktioniert, dass diese Irritation geschieht? Und ich glaube, den ersten Reflex, den wir dann haben müssen, ist, dass wir nicht mit billigen Antworten kommen. Dass wir nicht irgendwas aus der Hüfte schießen, was wir irgendwo mal gelesen haben oder das hört sich vielleicht gut an, sondern dass wir das erstmal auch aushalten und erst einmal stehen lassen. Und mein zweiter Reflex ist dann immer, dass ich das Gott hinhalte und dass ich Gott in dem suche, wo ich dann drinstehe in dieser Frage. Von Angesicht zu Angesicht. Ja, das wird man nachher nochmal draufkommen im Vers 15 von dem Psalm 17, den ich rausgesucht habe für die Predigt heute. Ist das so der Abschluss, dass jemand sagt, hey, Herr, ich will dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ich glaube nicht, dass es da um Effekthascherei geht nach dem Motto, wer hat schon mal Gott gesehen, Hände hoch. Ja, ich kann ein Buch schreiben, ja, das verkauft sich dann gut. Sondern es geht auch darum, dass mein Leben so tief irritiert und berührt ist, dass das Einzige, was wirklich eine Antwort ist, dieser Blick zu Gott ist. Alles andere wäre eine billige Antwort. Ja, also ich komme jetzt zur Einleitung. Predigtreihe Psalmen. Ich war dankbar, dass ich heute angefragt wurde, weil die Psalmen in mir natürlich auch, wie bei euch wahrscheinlich auch, irgendwie so was Positives auslösen, so eine positive Grundstimmung. Wenn ich mir jetzt überlege, was schreibe ich in der Geburtstagskarte, was schreibe ich einem jungen Ehepaar, dann gucke ich in den Psalmen, da gibt es viel Gutes, was man daraus ziehen kann. Und ich habe mir überlegt, was ist so das bei den Psalmen, was es so attraktiv auch macht. Und ich glaube, die Psalmen sind deshalb so faszinierend und so ansprechend, weil sie das Leben beschreiben, wie es wirklich ist. Weil das Gebete sind von richtigen Menschen, die total im Leben standen, die auch die Höhen und Tiefen des Lebens gekannt haben und durchmachen mussten, die Verfolgung erlebt haben, aber auch Situationen, die sie in Gotteslob geführt haben. Also wir haben eine ganz große Bandbreite an menschlichem Leben, was in diesen 150 Psalmen drinsteckt. Ja, und diese 150 Psalmen, das ist ja nur eine Auswahl, nur ein Kanon, sag ich mal, the best of, da gab es noch viel mehr. Und das ist einfach ein menschliches Grundbedürfnis, Gott im Gebet zu begegnen, authentisches Herz auszuschütten. Und das führt eben zu diesen kraftvollen Psalmen und zur Autorität der Psalmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir sehen, das ist nicht was vor, wann sind die Psalmen entstanden, so babylonisches Exil plus minus, die sind jetzt so 3000 Jahre alt. Das ist nicht nur was die damals hatten. Nicht nur die damals haben Verfolgung erlebt, haben diese Irritationen, von denen ich auch gesprochen habe, erlebt, sondern es geht uns heute genauso. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Psalmen nicht nur abstrakt nehmen, als ferne Botschaft einer fernen Zeit, sondern dass wir die zu unseren Gebeten machen können. Ich möchte zwei Dinge mit uns heute Morgen machen. Das eine, ich bin schon ein bisschen mit angefangen, ich will allgemeine Dinge zu den Psalmen sagen oder angucken mit uns, da aber auch einen Schwerpunkt legen. Und ich will mir den Psalm 17 gerne mit euch kurz anschauen. Den habe ich ein bisschen genauer angeschaut und es ist ganz, ganz interessant, was man da auch entdecken kann. Psalm 17 ist natürlich nicht so bekannt wie jetzt der Herr ist mein Hirte oder sonst irgendwas. Und trotzdem, werdet ihr sehen, das ist eine ganz spezielle Lebenssituation, die hier geschildert wird. Eine ganz prekäre, ganz dramatische Lebenssituation auch, die Gott auf eine ganz spezielle Art und Weise hingehalten, präsentiert wird, dass Gott draufschaut. Und es ist natürlich unheimlich spannend. Genau. Also, erster Punkt. Ich habe da die Überschrift gewählt, die Psalmen, ein Buch der Gottessuche, der Gottessehnsucht auch, der Wunsch, Gott begegnen und Gott anzugucken, also Angesicht von Angesicht zu Angesicht, haben wir schon gehört. Vielleicht machen wir am Anfang mal einen Schritt zurück. Die Psalmen stehen in der Bibel, ja, kein Geheimnis. Und vielleicht erstmal so eine kleine Anmerkung zur Bibel. Die Bibel ist ja kein Orakel, ja, das leuchtet uns allen ein. Und trotzdem, glaube ich, benutzen wir es manchmal so, dass wir einfach die Bibel aufschlagen und glauben, dass alle Fragen unseres Lebens uns da katalogartig entgegenlächeln und wir nur die richtige Stelle finden müssen. Vielleicht haben wir die schon mal unterstrichen und dann ist jetzt das die Antwort für mich und meine Situation. Aber die Bibel ist viel mehr. Die Bibel hat ja eine unheimliche Bandbreite an Literaturgattungen, wie man so sagt. Also da gibt es ja ganz verschiedene Arten von Schriften, die da drin sind. Das ist eine richtige Bibliothek. Und es geht eigentlich immer darum, dass von einem Gott geredet wird, der sich offenbart, der sagt, hier bin ich, der sich Mose im Dornbusch vorstellt und als Mose nach einem Namen fragt, sagt er, ich bin der, ich bin. Das ist erstmal ein bisschen eine doofe Antwort auch für jemanden, der gerne einen Namen gehabt hätte. Und das ist bei Gott, wenn wir die Bibel durchforschen, an vielen Stellen so, dass er uns begegnet und trotzdem auch geheimnisvoll bleibt. Dass er uns oder den Menschen in der Bibel Dinge klar macht und trotzdem manches muss vage bleiben. Und das ist auch so eine Spannung. Und die Frage ist, warum ist das so? Und ich denke, es ist einfach so, wenn wir eine Gebrauchsanweisung für unser Leben in der Bibel hätten, dann müssten wir nicht an Gott glauben, sondern würden wir an die Bibel glauben und es würde reichen. Ja? Aber das ist es nicht. Es geht um Beziehung. Und das ist so ein bisschen abgedroschen, das wissen wir alle. Aber genau das wird auch da deutlich, wo sich Gott eben nicht immer auf dem Präsentierteller präsentiert. Es wird deutlich, Gott ist so geheimnisvoll, Gott ist so groß, das überspannt dieses Buch Bibel. Ja? Und das überspannt das, was Menschen in Worte packen können. Das überspannt das, was wir verstehen können. Und deshalb ist es so wunderbar, dass die Bibel viel mehr auch von einem Gott-Geheimnis spricht und mit einem geheimnisvollen Gott umgeht, als dass wir irgendwas, sag ich mal, plakativ präsentieren könnten. Ja? Was man in Seminaren lernen könnte und dann gelingt das Leben. Das Gott-Geheimnis. Vielleicht noch ein Beispiel, Beispiel Ehe, ja, Beispiel Beziehungen. Was ist das für eine Beziehung, in der ich den anderen ganz genau kenne, in dem ich ganz genau weiß, wie er reagiert, in dem ich ganz genau weiß, wie die nächsten 50 Jahre ablaufen? Das ist doch nicht attraktiv. Das ist ja viel spannender, wenn ich weiß, ich habe hier jemanden, der mir immer vertrauter wird und trotzdem irgendwo fremd und spannend bleibt. Vielleicht so als Idee. Ja, und die Suche nach Gott hat eben viele, viele Facetten in der Bibel. Es gibt Erzählungen, die davon erzählen, wie Menschen ihren Weg mit Gott gehen, wie sie berufen werden, Erzählungen. Es gibt Weisungen, es gibt Gebote, es gibt prophetische Gerichts- und Heilpredigten, es gibt Heilsliteratur. Wer sich noch an meine Predigt erinnert mit dem Buch der Weisheiten, genau. Und es gibt die Psalmen. Und die Psalmen sind eigentlich von ihrer Literaturgattung her einfach mal Liedtexte, ja, so wie wir es vorher auch hatten, sind Liedtexte. Man erkennt das auch daran, dass oft für den Chorleiter drüber steht oder es steht Sela, so in Klammer, in manchen Übersetzungen noch. Und deshalb weiß man, das wurde gesungen, man weiß aber nicht genau, welches die Melodie dazu war. Es gibt dann so ein ich glaube, irgendwo steht nach der Melodie irgendwas mit Hirschkuh und so. Also es gibt manchmal auch so Melodiehinweise, aber das ist uns leider verloren gegangen. Aber die Texte haben wir, das ist wunderbar. Und das sind eigentlich nichts anderes als Gebete. Es geht darum, dass Menschen zu Gott reden. Und diese, ich habe es vorher schon gesagt, dieses Reden zu Gott, diese Gebete, die stehen total im Leben. Man hat dann, wenn man das liest, hat man den Eindruck, da ist jemand durch dieses Tal auch wirklich gegangen, der betet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, da ist dieses Tal kennt der. Und das ist diese Kraft in den Psalmen. Die Psalmen sind auch ein Festhalten an dem, was ich vorher gesagt habe, an diesem Gottesnamen. Gott, der sich vorstellt, ich bin Jahwe, ich bin der, der für dich da ist, der bei dir ist, der mit dir nach Ägypten geht, der guckt, dass die Israeliten da loskommen, der mit dir in dieses gelobte Land zieht. Ein Gott, der zusagt, ich bin bei dir und dann trotzdem diese Irritation des Lebens reinkommt. Und der Psalmbeter steht genau auch da, wo er sagt, ich bete diese Irritationen des Lebens, ich spreche das aus, ich klage Gott an, ich klage mein Umfeld an. Und trotzdem mache ich das in einem Gebet und nehme das Ergebnis schon auch ein Stück weit vorweg, weil diese Sehnsucht, die ich zum Ausdruck bringe, indem ich auch Gottes hinhalte, was ich in meinem Leben nicht verstehe, da kann ich am Ende doch Amen dazu sagen. Und ich kenne auch Situationen in meinem Leben, wo die Verzweiflung, die Frage, die Irritation, vielleicht auch die Hoffnungslosigkeit so gewaltig war, dass ich nichts anderes konnte, als bei einem Spaziergang, den ich gemacht habe, das Gott auch vorzuwerfen und sagen, hey, pass mal auf, ich kann nicht mehr. Ich bin ja an einem Punkt, ich weiß, was es heißt, durch dieses Tal zu gehen, aber ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, bitte. Mir geht die Kraft langsam aus, mir geht die Puste aus. Ja, und dieses Gefühl zu haben, wirklich am Ende zu sein und da drin und das Gott auch entgegenzuschreien und dann trotzdem dazustehen und zu sagen, und ich werde dich trotzdem nicht verlassen. Herr, ich halte mich trotzdem an dich. Du kannst mit meinem Leben anstellen, was du willst. Da kann Verzweiflung sein, noch und nöcher, aber ich werde mich an dich halten. Und Jesus, ich mache mit dir diesen Gebetsspaziergang und dann sage ich dir das aber. Und versteht ihr ein bisschen, das sind auch die Psalmen. Dieses in diesem Tal stehen und trotzdem sagen, aber mich wirst du nicht los. Ja? Und von Gott auch zu wissen, der sagt, du wirst mich aber auch nicht los. Und dann kann ich einen Amen sagen. Ja. Die Psalmen laden ein, dass wir die Tiefen unseres Lebens ihm ausliefern. Irritation und auch Trauer, wie wir es heute Morgen gehört haben, nicht irgendwie mit einem Happy-Clappy-Gottesdienst so wegspülen nach dem Motto, ich zitiere jetzt dieses Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben, das ist richtig. Aber es muss eigentlich weitergehen danach, weil die Klage, die Verzweiflung, dass wir Dinge Gott entgegenhalten müssen, das muss genauso stattfinden. Das gehört genauso dazu. Und das hat mit Aufrichtigkeit zu tun. Und diese Aufrichtigkeit, die Gott da auch, wo uns einlädt, diese Aufrichtigkeit ihm auch zu zeigen, das hat in dem Psalmen total Platz. Ja? Dass wir auch Leid, die vielleicht die größte Herausforderung in unserem Leben ist, mit dem wir uns auch am meisten beschäftigen. Dinge, die gut laufen, ne? Das nehmen wir mal so mit. Das nehmen wir mal als garantiert, als das Leben läuft halt so. Aber wenn es diese Nägel in unser Leben reinhaut, dann sind wir brutal irritiert. Und das ist auch das, was enorm Kraft auch kostet oft. Ja. Und das ist unser Leid. Es ist aber auch das Leid von anderen. Und es ist auch das Leid, wo wir vielleicht selber verursachen. Das ist mir so dazu eingefallen, dass ich mir überlegt habe, okay, wenn ich Gott Leid, also das Thema Leid vorhalte, dann geht es am meisten um mich, um mein Leid. Ja. Aber habe ich Mitleid, sehe ich in der Gemeinde, sehe ich in meinem Umfeld, wo ich Menschen begegne, den Nächsten, der jeder sein kann? Berührt mich das, wenn ich Drogenabhängige irgendwo an der Straße sehe oder Bettler, Menschen, die Gott nicht kenne, wer auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ist ja mein Herz noch berührt? Oder hat es, bin ich, habe ich da Leidensfähigkeit auch oder Mitleidensfähigkeit auch verloren? Was mich auch beschäftigt hat, ist, verursache ich selber auch Leid? Verzweifeln Leute an mir? Verstehen Leute das, was ich mache vielleicht nicht? Treffe ich Entscheidungen, die Menschen negativ beeinflussen? Vielleicht ganz direkt ja auch in der Gemeinde? Vielleicht aber auch mit meinem Lebensstil, mit dem, dass ich überhaupt Teil dieser westlichen Zivilisation bin, wo andere Menschen, war bei Spiegel Online ein Artikel zum Thema, wie werden iPhones produziert, ja, die Chinesen, die da schier nicht mehr stehen können, ja, vor lauter Erschöpfung, und ich freue mich an meinem schönen Handy. Wisst ihr, was ich meine? Leiden vielleicht am anderen Ende der Welt Leute wegen mir? Ich sage jetzt nicht, schmeißt euer Smartphone weg, sondern berührt uns das, interessiert uns das überhaupt? Ja? Lesen wir so einen Artikel oder vielleicht auch nicht? Die Psalmen machen das Leid zum Thema. Und es gibt trotzdem am Ende Grund, Amen zu sagen und auch ein Ja hinter diesen Psalmen zu setzen. Klage als Gebetsform habe ich schon anklingen lassen. Genau, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Vielleicht müssten wir noch was für Klagen erfinden. Danken und Loben ist ja auch ein ganz zentraler Punkt in den Psalmen. Ich will das gar nicht runterspielen. Das ist auch total wichtig und ich glaube, nächsten Sonntag wird es auch darum gehen. Aber die Sprache der Bibel und auch der Psalmen ist vielfältiger. Vielfältiger, was es dann auch spannend macht, die Psalmen zu lesen, mal zu kennenzulernen, in welchen Situationen waren die Menschen. Das macht es auch dramatisch, die Bibel zu lesen. Vielleicht auch manchmal rebellisch. Gott gegenüber auch mal rebellisch zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube, das lohnt sich auch mal. Nicht rebellisch im Sinne von ablehnen, sondern einfach in dem, auch dass ich meinen Frust auch mal loswerde. Ja. Noch ungetröstet sein, wenn ich Trauer habe, auch das Gott im Gebet zu zeigen, hey, ich bin hier wirklich traurig, ich bin beunruhigt, ich habe Angst, ich sehe den Silberstreif am Horizont noch nicht. Ich kann jubeln im Psalm, aber ich kann auch schreien im Psalm. Ich kann zweifeln und trauern und ich kann klagen, ich kann aber auch singen. Wenn Gott ein Gott ist, der Beziehung sucht, dann können wir Gott auch nur insoweit ernst nehmen oder sag ich mal, in Wahrheit anbeten, wie das die Bibel auch sagt, wie wir uns auch selber wahrnehmen, wie wir selber auch wahrhaftig und ehrlich zu uns sind, wie wir uns auch selber ernst nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann nicht sonntags einen wahnsinnig spritzigen Gottesdienst feiern mit Konfetti, wenn in meinem Herzen wirklich Trauer ist, Angst ist und Verzweiflung ist. Dann ich kann das ja nicht spielen, ja? Sondern ich muss doch ein Forum haben, in meinem Glaubensleben, auch im Gottesdienst, zu sagen, hey, mir geht sowas von bescheiden. Ja, hey Bruder, hey, von den ältesten Pastoren oder Gemeindeleiter, wer auch immer, das ist, bete mit mir. Hey, ich muss dir was erzählen. Ich habe in der Woche was erlebt und bevor ich jetzt meinen Gott anbeten kann, mit aufrichtigem Herzen, muss ich was loswerden. Deshalb ist es auch so gut, dass wir immer Zeiten der Stille haben, ja, wo das auch durchkommt, wo wir diese Irritation bei Gott ablegen dürfen. Unser Glaube, unsere Gottesbeziehung, unser Vertrauen, das kann ja nur so tief sein, wie wir auch Gott gegenüber ehrlich sind. Und es gibt in unserem Leben eben diese elementaren Krisen und das erfordert eben auch diese elementaren Reaktionen. Versteht ihr, was ich meine? Das muss ja ehrlich sein. Und ich habe mir noch einen Satz aufgeschrieben, nur da, wo der Mensch auch in seiner Ganzheit vorkommen kann, kann auch Gott in seiner Ganzheit vorkommen. Weil es ist ja nicht so, dass Gott nur ein Gott des schönen Wetters wäre. Ja? Oder wir haben ja nicht nur einen Gott, der Regen schenkt. Wir haben einen Gott, der für unser ganzes Leben da sein will. Und das auch ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit unserem ganzen Leben auch vor ihm stehen. Genau. Deshalb möchte ich uns einladen, in eine Gottesbeziehung zu kommen, die dieser Vielfalt der Psalmen auch entspricht. Und das macht unseren Glauben widerstandsfähiger. Weil uns nicht so schnell Dinge auch irritieren. Weil anpassungsfähiger, ja, weil wir nicht unser Leben schönreden müssen. Wir sind auch nicht so, wir sind weniger vergesslich gegenüber dem Leid von anderen. Wir müssen nicht das ausblenden, was uns vielleicht wirklich beschäftigt. Ich möchte zum Psalm 17 kommen. Wer eine Bibel dabei hat, der darf die mal aufschlagen. Der ist überschaubar, aber einer von den kürzeren. Ich habe den deshalb ausgesucht, weil mir aufgefallen ist, dass der heute in der Bibellese auch dran ist. Wer die Herrenhut-Losungen liest, der hat es vielleicht schon entdeckt heute Morgen. Aber mir war es wichtig, einen Psalm rauszusuchen, der kein Lobpsalm ist, sondern wo wir auch in eine Verzweiflung von jemand reingeführt werden. Wo wir sehen, wie jemand in seiner Verzweiflung mit Gott umgeht. Und das ist ein total spannender Psalm. Ich lese den mal vor. Lest mit, vielleicht habe ich eine andere Übersetzung als ihr. Ein Gebet von David ist die Überschrift und dann kommt: Jahwe, hör doch meine Bitte um Gerechtigkeit. Achte auf mein Schreien und vernimm mein Gebet, denn meine Lippen lügen nicht. Von dir wird mein Freispruch kommen, denn du siehst, dass ich aufrichtig bin. Prüfst du mein Herz, suchst du mich heim in der Nacht, forschst du mich aus, findest du nichts. Ich habe über alles nachgedacht, dass mein Mund sich keiner Übertretung schuldig macht. Ich halte mich an dein Wort im Treiben der Menschen und hüte mich vor den Wegen des Räubers. Meine Schritte folgen deiner Spur und kamen dabei nicht zu Fall. Ich rufe dich an, mein Gott, du hast eine Antwort für mich. Hab doch ein offenes Ohr und hör auf mein Gebet. Lass die Wunder deiner Gnade sichtbar sein, du Retter derer, die Schutz bei dir suchen. Schutz durch deine Macht. Schütze mich, wie man den Augapfel schützt. Im Schatten deiner Flügel verstecke mich. Vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun. Meinen Feinden, die mich wütend umringen. Ihr Herz ist ohne Mitgefühl, ihr Mund überheblich und stolz. Jetzt schleichen sie um unsere Schritte und reißen uns gleich zu Boden, wie Löwen es mit ihrer Beute tun, wie junge Löwen lauern sie in ihrem Versteck. Steh auf, Jahwe, und komm dem Verbrecher zuvor. Zwing ihn zu Boden und rette mich mit deinem Schwert. Rette mich vor diesen Leuten mit deiner Hand, Jahwe. Ihr Los ist im Leben dieser Welt. Gib ihnen, was sie verdienen. Fülle ihren Bauch damit, dass ihre Söhne genug davon haben und noch den Enkeln übrig bleibt. Doch mich lässt du gerecht vor dir sein, und ich darf dein Angesicht sehen. Und wenn ich erwache, will ich satt mich sehen an deiner Gestalt. Ja, habt ihr schon mal gelesen? Bekannt? Eher nicht so. Ich kannte den vorher jedenfalls auch nicht. Ich glaube, am Anfang ist es bei dem Psalmen immer auch schön, wenn man so ein bisschen weiß, was ist das für eine Situation. Und wenn man sich theologisch mit so einem Text beschäftigt, hat man ganz schnell verschiedene Meinungen und das ist auch hier so. Ihr habt die Überschrift, ein Gebet von David, da steht über ganz vielen Psalmen drüber, die eben David zugeschrieben werden. Es spricht auch gar nichts dagegen, davon auszugehen, dass der Psalm von David kommt. Es gibt dazu eine Stelle in 1. Samuel 23 bis 25, die so von der Situation her dazu auch passen würde. Und David, der von Saul verfolgt wird, also von König Saul, der weiß, die Verheißung, König zu werden, liegt schon auf David und der David und seine Gefolgsleute fangen möchte und wahrscheinlich umbringen möchte. Es könnte sein, dass der Psalm in dieser Situation entstanden ist. Gibt natürlich noch andere Ansichten und eine habe ich auch mitgebracht. Und zwar gibt es Elemente in dem Psalm, die so ein bisschen die Geschichte erzählen. Und zwar, ihr habt gemerkt, es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass jemand sagt, hey, Herr, du kennst mich, du prüfst mich, du weißt, dass ich unschuldig bin. Hilf mir doch zu meinem Recht und schau, dass meine Unschuld ans Licht kommt. Jemand, der von dem Weg des Räubers spricht, auf dem er nicht gewandelt ist. Jemand, der sagt, Herr, du prüfst mein Herz in der Nacht. Jemand, der möchte oder der sich im Schatten von den Flügeln Gottes geborgen weiß. Genau, und der dann sagt, Herr, ich möchte, wenn ich aufwache, mich satt sehen an deiner Gestalt, also wenn ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe. Das ist so ein bisschen Elemente in dem Psalm. Und gibt Kommentatoren, die schreiben, es war so, wenn damals, also damals heißt jetzt im Alten Testament, wenn jemand verfolgt wurde und die Rechtslage war nicht ganz klar und es könnte hier sein, dass jemand des Raubes verdächtigt wird, was, ich denke mal, Todesstrafe nach sich gezogen hätte, dass jemand in so einer Situation dann sich nichts anderes mehr weiß. Vielleicht sprechen alle Zeugen gegen ihn und es geht ihm jetzt echt an den Kragen. Und dann gab es damals die Möglichkeit, in den Tempel zu gehen oder in die Stiftshütte zu gehen und dort eine Nacht zu verbringen, ja, dort zu schlafen, sich Gott auszuliefern. Man ging damals davon aus, im Schlaf kann man irgendwie, ist man offen vor Gott, ja, kann man geprüft werden vor Gott, da ist man so ein offenes Buch. Und das ist vielleicht auch die Situation, dass jemand in so einer Anschuldigung, in der er drinsteht, die Nacht vor Gott verbringt. Diese, ich berge mich im Schatten deiner Flügel, könnte sich auf die Bundeslade beziehen, wo ja die Cherubim mit ihren Flügeln die Gegenwart Gottes verdecken. Ja. Also jemand, der Gott sucht, in die Gegenwart Gottes kommt, sich geborgen weiß, auch einen Schutz genießt, den es damals eben gab in der Situation. Und der jetzt einfach sagt, Herr, ich weiß nicht ein noch aus, ich warte jetzt auf deine Gerechtigkeit, dass du mich, meine Unschuld letztendlich offenbar machst. Fand ich auch eine interessante Sache. Also egal, wie ihr euch entscheidet, es geht darum, dass ein Unschuldiger auf einen Gottesspruch wartet. Und dass er weiß, es braucht es, dass ich mich ihm total öffne. Es geht nicht, dass ich verschlossenen Herzens, wenn ich irgendwas noch im Verborgenen mit mir mitschleppe, dass ich so vor Gott komme. Sondern es geht nur, wenn ich mich völlig Gott hingebe, mich völlig ihm ausbreite, mein Herz vor ihn hinhalte. Und jemand, der auch weiß, dass meine Gerechtigkeit kann nur von Gott kommen. Ja. Der schon sagt, hey, ich bin unschuldig, aber der weiß in letzter Konsequenz, was mich freispricht, was mein Leben jetzt noch retten kann, Herr, das bist du. Meine Rettung kommt von Jahwe. Gott prüft das Herz, das wissen wir. Gott prüft das Herz, das ist die Mitte meiner Existenz. Das, was ich vielleicht auch gar nicht immer so offensichtlich weiß und verstehe, das Trachten meines Herzens, wie ich wirklich tick, wie ich wirklich denke, was wirklich die Hintergründe immer meines Handelns und Tuns sind, das findet im Herz statt. Und ich glaube, wenn wir wirklich auch mit dieser Aufrichtigkeit unser Herz Gott hinhalten, das ist schon auch nicht einfach. Wir kennen das, dass Gott uns dann Dinge zeigt, die uns brutal irritieren. Und wer in einer Beziehung ist oder in einer Ehe, der weiß es auch. Das Problem ist oftmals nicht so der andere. Das ist nicht das, was mich am meisten irritiert, sondern das, was mich eigentlich fast am meisten stört und irritiert, das bin ich selber. Ich einen Spiegel vorgehalten bekomme in einer Beziehung und der andere sagt, du sag mal, was ist denn das? Und ich das erkenne, das ist doch wirklich die Irritation. Und das ist bei Gott ja nicht anders. Wenn ich mein Leben Gott hinhalte, mit seinen Höhen und Tiefen, und von Gott dann tatsächlich auch eine Antwort bekomme, das ist doch das, was mich wirklich auch herausfordert. Das, was es wirklich auch schwer macht und was es trotzdem aber auch wirklich wertvoll macht. Weil wie bei meiner Frau ist es dann auch so, sie sagt ja nicht und tschüss, sondern sagt sie, ich bleibe trotzdem bei dir. Und so sagt Gott auch, und ich bleibe trotzdem bei dir. Und jetzt packen wir das an und jetzt gehen wir weiter. Der Beter will am Morgen, Vers 15, der Beter will am Morgen von Gott begnadigt werden und möchte Jahwes Angesicht schauen. Das fand ich spannend, weil wir alle wissen, das wussten die damals auch, Gott von Angesicht zu Angesicht, das ist ein bisschen tricky. Das wusste dann auch schon Mose, der ja dann, als er Gott nochmal begegnet auf dem Berg Sinai, die Gesetze empfängt und sagt, aber du übrigens, ich würde dich gern aber sehen. Und wo Gott sagt, du würdest es nicht überleben, du würdest es nicht aushalten. Die machen dann einen Kompromiss, ja. Ihr kennt die Geschichte. Und hier ist aber jemand, der sagt genau das. Ich möchte dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das auslegen? Und ich sage euch, ich weiß es nicht. Aber egal, ob das jetzt mit dem Tod zu tun hat oder mit der Wiederkunft Jesu, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, ich lasse es mal dahingestellt. Aber es geht um eine Begegnung, die intensiver und intimer nicht sein könnte. Eine Beziehung mit Gott, die so intensiv ist, dass sich alles ändert. Wann das stattfindet und wie das ist vielleicht in unserem Leben auch unterschiedlich. Aber es ist doch schön, dass jemand das auf dem Herzen hat, ob das jetzt in Erfüllung ging damals oder nicht. Aber es ist jemand, der sagt, hey, ich will dich sehen. Ich möchte in dieser Irritation, in diesem ungerecht verurteilt sein, in dem, dass ich Dinge in meinem Leben nicht verstehe. Ich weiß nichts anderes, außer dass ich mein Heil auf das setze, dass ich dir begegne, wie auch immer das stattfindet und wie intensiv das sein wird. Aber es ist das, auf was es mir ankommt, Jesus, dass ich dir begegne. Ja. Vielleicht ist das auch ein Gebet, das wir auf dem Herzen haben. Jesus, egal was ist, entscheidend ist doch, dass wir beieinander bleiben und dass ich dir immer mehr begegnen kann in meinem Leben. Ich möchte zum Abschluss noch eben nochmal sagen, ja, das ganze Leben Gott hinhalten, euch ermutigen, dass eure Gottesbeziehung, diese Tiefe eures Lebens, und ich weiß, euer Leben hat diese Höhen und Tiefen, diese Spannbreite, dass ihr mit diesem ganzen Package, mit all dem, was ihr Gott gern hinhaltet und wo euch vielleicht so irritiert, dass ihr gar keine Worte dafür findet, dass ihr mit dem allem kommt. Und dass ihr vielleicht die Psalmen auch nochmal neu entdeckt. Vielleicht auch in der nächsten Predigt nochmal, in den Predigten, die wir von Sandra und Hans schon gehört haben, hört sie vielleicht euch im Internet an. Beschäftigt euch nochmal mit den Psalmen und sucht euch nicht irgendeinen aus, weil ihr ihn kennt, sondern stöbert ein bisschen. Lasst euch von Gott zeigen, hey, welcher Psalm ist denn heute dran? Was widerspiegelt jetzt gerade wirklich mein Leben? Was wäre jetzt, wenn ich authentisch vor Gott trete? Was wären meine Worte? Wäre das Lob? Ja? Wäre das vielleicht Anklage? Wäre das eine Bitte? Was ist das? Und starte auch mit einem Gebet, das dir zeigen lässt, was ist in der Tiefe deiner Seele? Was ist da verborgen? Wenn ich tief grab, was kommt da wirklich zum Vorschein? Haltet es aus im Gebet, lasst euch das zeigen. Und dann bleibt da aber nicht stehen. Das ist auch wichtig bei den Psalmen. Die fangen ja ganz oft auch an mit einer Klage oder mit einer Anklage. Und trotzdem bleiben sie da nicht stehen. Egal, ob das ein Feindespsalm ist, wo es darum geht, Herr, das haben wir hier ja auch, schlage meine Feinde mit dem Schwert, ob das was ist, wo ich wirklich auch mit solchen Worten zu Gott komme, bleibt da nicht stehen. Die Psalmen zeigen in ihrem Gebetsverlauf immer auch einen Weg auf und am Ende steht immer die Begegnung mit Gott. Ja, wir behalten diese Dinge nicht für uns. Und das ist auch ein ganz wichtiges Ventil, denke ich, dass die Psalmen die Funktion haben, schon auch aufzunehmen und zu erfassen, was in meinem Leben gerade los ist, aber da nicht stehen zu bleiben, ja, sondern das zu kanalisieren und Gott hinzulegen. Ja. Und wir alle wissen, wenn wir Gott Dinge hinlegen, wenn wir Dinge ans Kreuz bringen, dann kann wirklich auch Veränderung passieren. Und es geht gar nicht darum, ob wir das glauben oder ob wir das verstehen, sondern das ist so. Ja. Dass wir Dinge, die wir vor Gott bringen, die wir auch bei Gott abladen, dass wir da auch aus Dingen rausgeführt werden. Ja. Dieses finstere Tal ist nicht das Ende vom Psalm 23, genau. Und dieses Gottschauen vom Vers 15 ist auch was, was ich uns auch zum Schluss noch mitgeben möchte. Das ist keine verwegene, keine übertriebene und kein anmaßender Wunsch. Wer, wenn nicht wir als Gottes Kinder, könnten so vor Gott treten und sagen, Herr, ich möchte dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ob das in diesem Leben ist, wie das stattfindet, oder ob das ist, wenn wir bei ihm sind. Das ist nicht an mir, das zu entscheiden. Aber dieser Wunsch zu sagen, Herr, ich möchte mit allem, was ich bin, mit meinem Leben, mit den Höhen und Tiefen, ich möchte dich von Angesicht zu Angesicht sehen, weil ich weiß, daran beantworten sich alle meine Fragen. Ja. Amen. Ich möchte zum